David Patzke von den Hochwasserschutzprofis und Schadenssanierungsfirma.
Wir sind die, die kommen, den Schaden beseitigen, am Ende des Tages dafür sorgen, dass der Schaden nicht nochmal vorkommt.
So was Richtung Hurricane nochmal in Deutschland gehört oder Orkan. Sachen, die jetzt immer stärker kommen.
Immer mehr Leute sind dann auf einmal in einem Gebiet, was überschwemmungsgefährdet ist. Plus die Häufigkeit nimmt außerdem zu.
Klar können wir über Klimawandel sprechen, aber das ist ja wahrscheinlich nicht der einzige Grund.
Dann wird halt auch mal schnell irgendwie ein Neubaugebiet, mehrere tausend Quadratmeter Beton, wo vorher eine Wiese war.
Häufig denken ja Leute, ja okay gut, ich wohne am Hang, bei mir ist kein Hochwasser. Die häufigsten Schäden sind tatsächlich am Hang, ne?
Am Hang kann es sehr schnell zu Problemen führen, obwohl du nirgendwo an einem Fluss lebst.
Willkommen beim Podcast Zellen im Handwerk. Hier erfahrt ihr alles übers Handwerk mit Entscheidungsträgern aus dem Handwerk, echten Handwerkern und Personen, die mit dem Handwerk und rundherum damit zu tun haben. Bleibt am besten dran und hört euch die nächste Folge dazu an. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast von Helden im Handwerk. Und wir sprechen heute, und es freut mich ganz besonders, ihn ankündigen zu können, mit David Patzke von den Hochwasserschutzprofis. Ja. Nicht nur das, sondern auch noch von der Esser. Jetzt hilf mir, weil das neu ist bei
Esser,
dir.
Esser Sanierungstechnik.
Esser Sanierungstechnik, richtig. Schadenssanierungsfirma, soweit ich weiß.
Ja.
Und was mich so sehr freut an dieser ganzen Geschichte, dass du hier sitzt, ist einfach, du bist ohne, in Anführungsstrichen, handwerklichen Background in handwerkliches Umfeld gestartet.
Ja.
Du hast einfach mal deine Füße in die Hand genommen, bist losgelaufen und das ist beachtlich, was ihr in den letzten Jahren da geleistet habt, weil das bist nicht nur du, da gehören noch ein paar mehr Leute in deinem Team dann eben mit dazu, ja. Sodass ihr inzwischen mehrere Unternehmen habt oder dass du mehrere Unternehmen hast und ihr euch darum kümmert, dass eben Probleme des Alltags gelöst werden, weil, ich sag mal so, Probleme des Alltags ist definitiv ein Hochwasser oder aber auch ein Wasserschaden oder was auch immer. Und David, ganz, ganz herzlich willkommen hier zur Folge, zu unserer Folge.
Ja, schön, dass du mich eingeladen hast.
Ja, nicht dafür. Jetzt muss man wissen, bei der ganzen Geschichte, David und ich, wir kennen uns schon seit...
Ewig.
Wir haben immer so ein bisschen unseren Weg gegenseitig unterstützt, verfolgt und so weiter und so fort, wie man es auch nennen möchte. Und jetzt sitzen wir heute auf einer Couch und quatschen darüber, wie es eigentlich dazu gekommen ist, so ein Stück weit, dass du in der Situation bist, wo du gelandet bist. Hilf uns doch mal zu deinem Background kurz ein bisschen.
Ja, du hast es schon gesagt, ich habe überhaupt kein handwerkliches Geschick. Es ist auch tatsächlich so, also ich bin komplett branchenfremd gewesen, aber eigentlich bin ich gelernter Bankkaufmann.
So. Okay.
Ich sag's mal so, was viele Handwerker gut können, und zwar mit ihren Händen arbeiten oder was erschaffen, das kann ich eben nicht so gut, aber dafür gelingt mir halt das Marketing ziemlich gut. Und das hat dann halt doch dazu geführt, dass es trotzdem weiter gewachsen ist. Aber natürlich, ohne die richtigen Handwerker, die ich an meiner Seite habe, wäre das jetzt auch nie so groß geworden, sage ich mal.
Ja, sehr, sehr cool. Also nur, um euch mal einen Einblick da reinzugeben. Ihr habt jetzt über 20 Leute im Hochwasserschutz beschäftigt.
Ja.
Ihr habt in der Schadenssanierung jetzt schon auch einige Leute mit dabei.
Sind jetzt auch über 20, ja.
Über 20 Leute. Und das alles, als wir uns damals kennengelernt haben, das war ganz lustig, erinnere ich mich heute noch dran, so ein Stück weit, haben wir uns kennengelernt, da hast du einen Vortrag gehalten bei den Handwerksunionen. Ich habe dich eingeladen, weil ich damals Geschäftsführer von Handwerksunionen war. Und du hast den Leuten erzählt, wie das mit Marketing und wie man mit einer Suchmaschinenoptimierung bei Google beispielsweise Aufträge gewinnen kann. Ich habe damals gedacht, boah.
SEO war so das Steckenpferd, ja.
SEO. Hey, David, ich sag dir damals, ich habe so gedacht, boah, mein Gott, ey, ein Vortrag zum Thema SEO.
Bei Handwerker.
Weiß ich nicht. So, was haben die mit Blogging zu tun und so weiter und so fort. Aber genau das ist ja letzten Endes der Grund, warum du jetzt in der Situation bist, oder?
Ja, vor allem, ich meine, es ist ja auch, SEO ist ja jetzt auch eher, ich sag mal, du schreibst Wörter irgendwo auf deiner Webseite und versuchst dadurch, die passenden Leute auf deine Webseite zu bringen. Und das ist aber relativ nah an dem, wie sich es halt jetzt auch gerade entwickelt, auch mit Social Media. Weil ich meine, am Ende des Tages ist alles irgendwo Content, den jemand konsumiert, und der im Idealfall halt irgendwo ein Problem löst oder vielleicht auch ein Problem aufmacht, wo man vielleicht nicht wusste, dass es ein Problem ist. Ich habe auch zwar mit SEO angefangen, weil es halt das Naheliegendste war, damals noch, bevor ChatGPT überhaupt in aller Munde war. Und da war natürlich Google auch die stärkste Kraft, um neue Leute auf die Seite zu bekommen. Also auch mal so eine Hausnummer dazu. Wir haben ja in den Jahren, wo auch Regen fällt, sage ich mal, haben wir locker mal so eine 500.000 bis 1 Million Leute, die auf unsere Seite kommen. Also das SEO hat damals schon echt geholfen und ich hoffe, ich konnte auch bei dem Beitrag, den ich da gemacht habe, auch ein paar Leuten helfen. Ich glaube zumindest, dass es geholfen hat, aber ja. Online-Marketing ist für Handwerker ja oftmals auch ein Fremdwort, sage ich mal.
Ja, also nur für euch zur Einordnung, wir sprechen heute ganz, ganz viel über Marketing, aber auch so ein bisschen über Geschichte natürlich. Aber das ist so eine Sache, du hast eben gerade gesagt, ich hoffe, ich konnte ein paar Handwerkern dabei helfen. Was ich beobachtet habe danach, es gab keinen großen Wechsel. Für viele Leute ist SEO so ein böhmisches Dorf, sage ich mal. Die haben keinen Schimmer. Also nicht alle, ich will euch nicht alle über einen Kamm scheren, aber es ist wirklich bei manchen das Marketingverständnis und das ist auch in Ordnung so, weil es häufig auch Handwerker sind, die jetzt keinen kaufmännischen Background oder wie auch immer Marketing-Background haben. Ist es häufig dann so ein Thema, oh mein Gott, wie kann das eigentlich funktionieren? Dann bist du gestartet, dann bist du, kann man glaube ich auch so sagen, dann bist du durchgestartet. Also 1 Million Klicks auf eine Homepage, gibt weniger Handwerkerseiten, die das heutzutage vorweisen können.
Wahrscheinlich die wenigsten, ja.
Wahrscheinlich die wenigsten. Und was hat dir das konkret gebracht?
Boah, konkret ist es so, ich meine, im ersten Jahr habe ich 10.000 Euro Umsatz gemacht, im zweiten Jahr ging es richtig steil, da habe ich 40.000 Euro Umsatz gemacht und ich habe halt im zweiten Jahr dann erst so wirklich angefangen mit SEO, habe mir einen Kurs gekauft, habe es gelernt, habe dann einfach angefangen. Ich würde auch sagen, es ist ähnlich wie im Handwerk, weil im Handwerk ist ja oftmals so, du siehst ein Problem, hast jetzt zum Beispiel, ich sag mal, Dachdecker gelernt und logischerweise fühlst du dich dann auf dem Dach einfach wohl, weil du ganz genau weißt, was du da tust. Und SEO ist ja auch ein Handwerk. Es ist zwar, ich sag mal, eher Schreiben, eher schon geistige Arbeit, aber trotzdem ist es auch das erlernbar, genauso wie Social Media erlernbar ist. Aber zurück zu der Frage. Ja, und dann ging es halt steil. Also dann sind wir von 40.000 auf 250.000 und jetzt sind wir mittlerweile, wenn du es gesamt siehst, sind wir jetzt auf guten 6 Millionen, wahrscheinlich nächstes Jahr 7, 8 Millionen Umsatz.
Ja gut, Umsatz ist ja nicht gleich Gewinn, wissen wir, aber das ist ganz klar. Nichtsdestotrotz bin ich da so ein bisschen stehen geblieben oder stecken geblieben, weil jetzt heutzutage ist für viele Leute, glaube ich, auch nochmal interessant, wie gewinne ich Kunden, wie gewinne ich Mitarbeiter und so weiter und so fort. Und du hast dich damals ganz bewusst für einen SEO-Weg entschieden. Wenn du jetzt nochmal neu anfangen würdest, würdest du heute SEO noch diese Priorisierung da reingeben? Gerade auch mit der Entwicklung mit ChatGPT und so weiter?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke gerade auch die Schlagwörter, die gesucht werden, um irgendwie eine Dienstleistung zu erhalten oder die vielleicht auch ein bisschen davor sind. Das heißt so zum Beispiel jetzt Schadenssanierung. Ja. Wenn du jetzt irgendwie siehst, oh, die Wand ist feucht, weißt du wahrscheinlich erstmal nicht, okay, muss ich die jetzt trocknen? Muss ich jetzt meine Versicherung anrufen? Muss ich jetzt, keine Ahnung, direkt mit einer Trocknungsfirma reden, damit die vorbeikommen? Oder kann ich das irgendwie selber trocknen? So, und durch diese Fragen, die du in deinem Kopf hast, kommst du ja irgendwann zu dem Punkt, wo du sagst, okay, ich suche jetzt eine Firma für Wasserschadensanierung. Und woher bekommt ChatGPT zum jetzigen Zeitpunkt diese Infos? Oft Google, manchmal selber erdacht, aber natürlich ist es auch da so, wenn du einen Beitrag geschrieben hast, der zur Referenz dient und ChatGPT sagt, okay, der Beitrag läuft auf Google gut, dementsprechend werde ich diesen Beitrag nutzen und dann eine Verlinkung machen, kommen die Leute auch zwangsläufig auf dich. Aber was natürlich noch wichtiger ist, du suchst jetzt ein Schadensanierer, sage ich mal, in Hanau oder Frankfurt oder Offenbach oder wo auch immer, dann kannst du dich natürlich schon als Handwerksfirma, die SEO verstanden hat und macht, auch da profilieren. Plus, was jetzt auch neu kommt, ist, dass du, wenn du Schadensanierung Frankfurt eingibst in Google, dass du ja auch noch zusätzlich Videos angezeigt bekommst oder unter anderem auch Social Media Videos.
Ja.
Also, falls du es noch nicht gesehen hast.
Doch, ich habe das schon gesehen. Ich beobachte das ja auch die ganze Zeit und das ist ja auch so ein bisschen unser Thema immer, wie wir uns weiterentwickeln oder was da passieren kann. Für uns war SEO nie so ein großes Thema, bin ich auch ganz ehrlich, weil das auch, muss man ganz ehrlich sagen, das ist nicht einfach, ich schreibe jetzt mal einen Artikel oder ich hau mal was in ChatGPT rein, sondern es ist eine Sache, wo du Experten drin brauchst.
Du musst schon wissen, was du tust, ja.
Wo du wissen musst, was du tust. Jetzt, ohne da jetzt irgendwelche Agenturen in die Pfanne hauen zu wollen oder sonst was, für mich als Unbeteiligter sowieso da komplett raus, so ein Stück weit. Was für Erfahrungen hast du da in dem Bereich SEO gemacht mit Agenturen? Also du hast, glaube ich, einige ausprobiert auch, ne?
Auf dem ja, das Weg. War keine gute Erfahrung. Also weil das Problem ist ja auch, wenn du jemanden externen hast, kommt es natürlich auch, je nachdem, was du für ein Fachgebiet hast, wenn es ein bisschen spezialisierter ist, hat die Person natürlich auch keine Ahnung von deinem Geschäft und die Artikel werden so geschrieben, dass es auch so klingt, als hätte die Person keine Ahnung. Also ich kann ja relativ einfach...
Aber ist es nicht gut, wenn das so ist? Weil die Leute, die danach suchen, haben ja auch keine Ahnung.
Nee, weil ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Artikel schreibe über Hochhausschutz für eine Tür, kann ich auch Expertenwissen einstreuen, was es in Google zum Beispiel nicht gibt. Zum Beispiel, dass es keine wasserdichte Brandschutztür gibt. Das ist was viele nicht wissen. Außerdem kann ich natürlich auch sagen, okay, ich mache mal 2-3 Bilder von echten Kunden rein und sage vielleicht auch nochmal 2-3 Sachen dazu. Kunde hatte X Problem, Kunde hat das Problem so gelöst. Zum Beispiel. Ja. Was natürlich nicht nur den Beitrag irgendwo aufpeppt, sondern derjenige, der gesucht hat, sieht auch gleich, aha, die haben jetzt nicht nur einen Beitrag gebracht über hochwasserdichte Türen, sondern die haben auch direkt 2-3 Referenzobjekte in dem Artikel drin, was natürlich auch für Vertrauen sorgt, was natürlich auch dafür sorgt, dass derjenige, der das gleiche Problem hat, sagt, okay, mache ich. Und dieses Expertenwissen ist oftmals schwierig, wenn du jemanden externen hast.
Auf jeden Fall zu 100% kann ich das nachvollziehen. Nur jetzt ist es so, im Handwerk ist die Zeit ja knapp. Also das sehen wir anhand deines Beispiels, was daraus gewachsen ist, ne? Anhand deines Vortrags. So, daraus hat keiner so richtig SEO umgesetzt. Alle haben es mal gehört, alle verstehen. Damit kann ich Kunden gewinnen, dadurch kann ich Mitarbeiter gewinnen, dadurch kann ich ein hohes Google-Ranking erreichen, was heutzutage immer noch einer der ersten Schritte ist, wenn ich ein Unternehmen suche bei mir in der Region, dass es abfedert, dass du bei Google nachschaust. Sowas gibst du eher weniger auf ChatGPT ein, muss man auch ganz ehrlich sagen.
Wenn du sagst, du suchst einen Dachdecker in Frankfurt, fragst du nicht ChatGPT, sondern Google.
Genau, richtig. Weil dann hast du auch noch die Rezension mit dabei.
Und genau, klar, da richtig.
Also das sind schon so Sachen, die halt zurzeit so eine Entwicklung sind und wo wir auch sehen, okay, gut, das wird spannend, wie das weitergeht. Siehst du da eine Perspektive für den SEO-Bereich, auch gerade wenn jetzt die KI immer stärker wird und du in einem, ich sag mal, du bist ja sehr, sehr nischig, kann man auch dazu sagen, wenn du jetzt nicht in der Nische unterwegs wärst, würdest du das dann noch Leuten empfehlen?
Ja, also ich denke, gerade die nächsten 5 Jahre werden wahrscheinlich noch relativ gut funktionieren mit SEO. Es kommt natürlich stark darauf an, was du für ein Thema hast. Mhm. Aber ich meine, am Ende des Tages ist es ja so, wenn du Videos machst mit deinen Kunden, ist das ja auch mittlerweile SEO-relevant. Ja. Also wenn du sagst, okay, du hast jetzt ein Video gemacht von wie stellt man ein Fenster richtig ein, kannst du ja auch zum Beispiel das Transkript von dem Video nehmen und das irgendwo auch ummodeln als erstens SEO-Beitrag. Zweitens, du kannst natürlich auch sagen, hier, ich poste das vielleicht auf YouTube, das Video, YouTube Shorts, und machst dann auch die Beschreibung so, dass es auch gefunden wird. Instagram, Facebook, TikTok, logischerweise. Und da ist ja auch mittlerweile der Switch, dass du, je mehr Beschreibung du unter dem Video hast und je besser ein Algorithmus das Video versteht, um was es da geht, desto eher wirst du auch angezeigt. Auch in den Suchergebnissen von Google. Weil, was man ja auch nicht vergessen darf, ist, viele können nicht gut schreiben. Das heißt nicht, dass sie nicht gut schreiben können per se, sondern dass es oftmals sehr lange dauert, bis du beim Schreiben deine Sprache reinbekommst, so dass es sich gut anhört oder dass es sich gut liest. Ja. Wenn du ein Video machst, kannst du natürlich einfach nur rausreden, was du sagen willst und das nochmal ummodeln für SEO zum Beispiel. Das heißt also, ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Ich würde aber natürlich auf der anderen Seite auch aufpassen, wie die Entwicklung weitergeht, gerade auch mit ChatGPT. Wie viel Leute wirklich noch googeln und vor allem, was wird noch gegoogelt. Aber gerade auch, wenn du jetzt angefangen hast, Videos zu machen, kannst du die relativ einfach ummodeln.
Ja, 100%, auch vor allem längere Videos.
Genau.
Das ist eigentlich das Beste, was du da machen kannst, da an der Stelle, wenn du es für YouTube verwendest, weil Google-Relevanz einfach mit drin.
Richtig.
Nochmal einen Text mit rausziehen. Also ihr merkt, es ist so ein bisschen Nerd-Talk heute, aber das ist auch ganz bewusst so ein Stück weit, weil wir natürlich darauf eingehen wollen, wie man ein Unternehmen auf 7 Millionen bekommt von vor, ich glaube, 10 Jahren, 8 Jahre.
Das
ist sieben Jahre her. Das ist schon crazy so ein Stück weit. Jetzt erklär uns doch mal den Kern deines Hochwasserschutzes, weil das war so der erste Baustein, glaube ich, bei dir. War ein smarter Zug, fand ich damals zu der Zeit und finde ich auch heute noch einen smarten Zug. Wie bist du darauf gekommen, Hochwasserschutz zu machen?
Ich habe in der Firma gearbeitet, die haben das vorher gemacht. Also die hatten so 2 Produkte und die 2 Produkte sind halt immer mal wieder gekauft worden für den Hochwasserschutz. Die Produkte waren aber eigentlich erst dafür da, um Löschwasserrückhaltung zu betreiben. Heißt also, du hast eine große Industrieanlage, es muss ein Brand gelöscht werden und das Wasser gemischt mit Chemikalien darf dann nicht ins Grundwasser gelangen. Das heißt, du musst das Wasser zum Löschen innerhalb des Gebäudes halten, im besten Fall. Natürlich, wenn du Wasser irgendwo drinnen halten kannst, kannst du das Wasser auch irgendwo draußen halten. Und da habe ich halt irgendwann so wirklich alles gemacht, von Telefonieren bis ins Lager und alles verpacken und verschicken und mit dem Kunden reden, die Endrechnung stellen und sowas. Und habe dann irgendwann gesagt, okay, es fehlt hier aber ein Baustein und der ist, viele Leute kaufen im Hochwasserschutz einfach erstmal irgendwas und finden dann später raus, sie haben falsch gekauft, weil sie das Produkt nicht so nutzen können, wie sie es eigentlich nutzen wollten. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, muss man ändern. Erstmal mit einer Beratung, das heißt also, dass die Kunden wirklich eine umfassende Beratung bekommen und dadurch halt zu den passenden Produkten kommen. Das heißt also, ich habe mich erst hingesetzt, habe gesagt, ich mache die Beratung, ich helfe den Leuten erstmal und suche dann die passenden Produkte dazu. Ja, und das hat sich dann irgendwann so ein bisschen verselbstständigt, weil dann mit Subunternehmern zu arbeiten war dann schwierig. Das heißt, dann habe ich irgendwann eigene Monteure eingestellt. Dann gab es ein paar Lieferanten, die waren super Kunden desorientiert, also die waren super, wie soll ich sagen, die waren nicht daran interessiert, dich als Kunden zu halten. Da haben sich halt nicht gut benommen, sage ich mal, und habe dann auch Stück für Stück eigene Produkte auf den Markt gebracht. Vor allem da, wo die Lieferanten halt einfach nicht gut waren. Und dann hat es sich irgendwie so dann ergeben, dass das alles von, ich mache Beratung, ich habe ein Telefon, ich schalte irgendwo Werbung und dann kommen irgendwie Anfragen rein zu, wir machen deutschlandweite Montage für so fast alle Hochwasserschutzsysteme, die es gibt.
Also beeindruckend finde ich, dass das aus so einer Beratung heraus entsteht. Aber wenn irgendwo ein Bedarf ist, und das haben wir ja insbesondere oder hast du insbesondere an der Ahrtal-Katastrophe oder jeder, der damit zu tun hatte, hat es ja am eigenen Leib gespürt. Das sind ja dann so Ereignisse. Früher hätte man gesagt Jahrhundertereignis, so ein Stück weit. Ja. Ich weiß nicht, ob das heutzutage einfach noch ein Jahrhundertereignis ist, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja. Wahrscheinlich eher weniger. Und wir sehen das ja jetzt, wir nehmen jetzt gerade auf, Ende Oktober da an der Stelle, da haben wir jetzt wieder das erste Mal sowas Richtung Hurricane nochmal in Deutschland gehört oder Orkan. Das sind ja alles Sachen, die jetzt immer stärker kommen.
Ja, absolut, absolut. Also ich meine, ich mache das ja jetzt schon seit fast 15 Jahren. Das heißt also, für mich ist es nicht so fremd.
Ja.
Aber tatsächlich ist es auch so, dass die, es gibt ja auch Starkregen-Gefahrenkarten und Hochwasser-Gefahrenkarten. Und die Hochwasser-Gefahrenkarten werden ja normalerweise eingeteilt in Hochwasser, was alle 10 Jahre kommt, 50 Jahre, 100 Jahre, 200 Jahre. Und die werden eigentlich regelmäßig angepasst zum Schlimmeren. Das heißt, es immer mehr Leute sind dann auf einmal in einem Gebiet, was überschwemmungsgefährdet ist. Plus die Häufigkeit nimmt außerdem zu.
Warum ist das so? Also klar können wir über Klimawandel sprechen, aber das ist ja wahrscheinlich nicht der einzige Grund.
Ja, nee, es ist vor allem auch, weil es kein, nicht so wie im Brandschutz, es Regeln gibt und feste Richtlinien. Starkregenschutz und auch der Schutz vor Hochwasser, der wurde halt immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und dadurch gibt es halt auch keine so klaren Regeln. Dann wird halt auch mal schnell irgendwie ein Neubaugebiet irgendwo hingezimmert. Mehrere tausend Quadratmeter Beton. So, wo vorher eine Wiese war. So, die Wiese hat vorher das Wasser aufgesogen. Das hat dann nicht dazu geführt, dass die Nachbarn Probleme bekommen, die vielleicht einen Hang drunter sind. Ja, also das ist zum Beispiel auch in Detmold hatten wir das jetzt. Die Leute da wurden 3 Jahre hintereinander von Starkregen überrascht und 30 Häuser, die am Hang sind, wurden einmal komplett durchgespült. Und das lag vor allem daran, weil der Bauer halt das, den Acker anders gepflügt hat als sonst, weil er andere Sachen an, weil er andere Sachen anbauen wollte. Und der Acker, der oben drüber war, dann halt irgendwann im Sommer so knüppelhart war, dass wenn da starker Regen drauf geprasselt ist, es war wie, als wäre es auf Beton geprasselt. Es ist nicht versickert oder sehr, sehr wenig versickert und ist dann einfach runtergelaufen. So, und das sind auch so Sachen, da hat zum einen auch so ein bisschen die Städte, die Kommunen und sowas dran schuld, dass sie halt auch sagen, okay, wir machen irgendwo ins Grüne, machen wir ein Neubaugebiet, wir machen die Fläche immer mehr zu. Nummer 2, es gibt für die Bauern wahrscheinlich da auch keine, ich weiß es nicht, aber ich schätze mal, dass es nicht so ist, dass es da klare Regeln gibt. Hier, wenn du irgendwie andere gefährden könntest, bitte sorg dafür, dass der Acker irgendwie immer weich ist und das Wasser versickern kann. Mhm. Wahrscheinlich ist es auch schwierig. Und die Entwässerung in den Städten, in den Gemeinden ist halt auch schon teilweise, keine Ahnung wie viel, 100 Jahre alt. Und die ist natürlich auch viel zu klein dimensioniert. Weil klar ist, du hast auf einem Raum 100 Liter Wasser und wenn du dann sagst, okay, das Wasser kann versickern, weil überall Gras ist und dann machst du Stück für Stück das Gras weg und machst Beton hin, kann das Wasser nicht mehr so schnell versickern. Sowas führt es, steigt auf.
Schön, dass du die ganze Zeit bei uns dran bist. Aber viel wichtiger ist noch, dass du unseren Podcast, für den wir keine Werbung machen, auch nach außen trägst. Das heißt, wenn dir diese Themen rund ums Handwerk gefallen, teile sie gerne mit deinen Freunden, mit deinen Familienmitgliedern oder auch mit deinen Kollegen auf der Baustelle oder wo auch immer du unterwegs bist. Und wir freuen uns, wenn wir das Handwerk nach außen stärken und wir einen schönen Einblick ins Handwerk geben können. Und jetzt weiter viel Spaß mit dieser Folge.
Und dann hast du dein Hochwasser.
Dann hast du ein Hochwasser, eine Überschwemmung im Haus, obwohl du nirgendwo an einem Fluss lebst. Das kommt oft vor.
Das heißt, es ist gar nicht mehr so. Häufig denken ja Leute, ja, okay, gut, ich wohne am Hang, das ist überhaupt nicht so schlimm.
Genau.
Bei mir ist kein Hochwasser. Die häufigsten Schäden sind tatsächlich am Hang, ne?
Ja, ja. Also tatsächlich so, am Hang kann es sehr schnell zu Problemen führen. Natürlich, wenn du auf einem Berg wohnst und dann ganz oben auf einem Berg wohnst, dann nicht. Ja. Aber das kann sehr oft passieren, beziehungsweise haben wir viele Kunden, die durch Starkregen überrascht wurden und wo praktisch das Wasser vom Hang leicht runtergeflossen ist, ist dann logischerweise einmal durchs Haus, durch die Tür wieder raus und hat natürlich trotzdem einen riesigen Schaden verursacht. Also da in Detmold war das schon so, ich sag mal, so hoch stand das Wasser im Keller, bei allen Kellern.
Also so ein Meter 20?
Und das 3 Jahre hintereinander.
So 1,20 Meter oder was?
Ja, so 1,20 Meter, ja.
Wow.
Ja.
Ja, kein schönes Gefühl, vor allem macht das ja auch was mit dir, ne?
Also, absolut.
Wenn du
absolut
vor jedem Regen Schiss hast auf einmal.
Genau, und vor allem da war es ja auch so, dass die Nach dem ersten Starkregen war ein Vertreter von der Stadt da. Ja. So. Was hat der gesagt? Er hat gesagt, kann man nichts machen. So. Und die hätten schon in diesem Jahr etwas tun können. Und die zweite und die dritte Überschwemmung, die wären unnötig gewesen. Also die waren komplett unnötig, weil dann haben sie jetzt angefangen, oben am Graben Spundwände zu setzen, damit das Wasser nicht mehr direkt runter in die Häuser fließt. So, also scheinbar kann man doch was machen. Ja? Und da ist halt auch so ein bisschen, ich sag mal, Resistenz gegen diese Themen, weil es auch schwierig ist. Weil es auch schwierig ist, weil du versuchst es, Wasser auf der einen Seite aufzuhalten, dann fließt es halt, wenn es jetzt nicht zu dir fließt, fließt es halt zum Nachbarn. Ja, und das ist auf einer kleinen Skala und auf einer großen Skala so. Deswegen trauen sich wahrscheinlich auch wenige Leute an dieses Thema ran.
Ja, ich glaube, es ist nicht nur das, sondern es ist auch so ein bisschen diese Neuerung. Jetzt, wenn wir sehen, das hat die letzten 15 Jahre definitiv zugenommen. Wir haben ja auch, kann man ja auch sagen, wir machen auch Social Media zusammen und so weiter und so fort. Ein bisschen Research da hinten dran. Und wir schauen ja auch immer, was da, wie sich das entwickelt hat. Und tatsächlich gibt es nicht ganz genauso viele Hochwasservorfälle wie Brandvorfälle in Deutschland. Aber es ist nicht so, wie man denkt, dass das 50% davon sind, sondern wir sprechen da eher von 80%.
Ja.
Ja. Und das ist so ein bisschen was, wo ich manchmal da sitze und denke so, okay, gut, wann raffen es die Leute eigentlich? Geht's dir da ähnlich?
Ja, das wird lange dauern, weil ich glaube, dass das wissen auch relativ viele Handwerker, auch gerade die so in Sachen Prävention unterwegs sind, Einbruchschutz, Brandschutz oder Hochwasserschutz. Die Leute vergessen das relativ schnell.
Ja.
Letztes Jahr gab es eine Überschwemmung in Schorndorf. Dieses Jahr hat es jeder vergessen. Mhm. Also klar, die Leute, die direkt betroffen waren, bei denen dauert es vielleicht 2 Jahre. Aber oftmals ist es so, wir machen Angebote für Leute vor 2 Jahren und die sagen heute zu. Ja, wo ich mir denke, ja gut, also es ist oftmals auch vor jedem Sommer so, dass die Leute sagen, aha, ich wollte ja eigentlich was machen und dann sagen, okay, ich kauf's jetzt. Ja, und vor dem Sommer ist es halt zu spät, weil bis dann der Starkregen da ist, sind wir wahrscheinlich nicht fertig geworden und das wird sich aber nicht ändern. Ich schätze mal, es ist die Natur des Menschen. Ganz einfach. Ja, ja, okay. Jeder ist auch ein bisschen faul, ja. Vor allem, wenn es natürlich auch eine Investition ist.
Es ist doch wie mit Versicherungen, sage ich immer bei euch.
Ja.
Das ist wie mit Versicherungen. Wenn du sie nicht brauchst, dann ärgerst du dich jede Woche drüber, sage ich mal,
dass du sie zahlst. Ja.
Und wenn du sie dann mal brauchst, dann sagst du, ach, eigentlich, ich habe eine Versicherung da hinten dran.
Ja.
Aber manchmal kündigt man halt eben auch Versicherungen oder schließt erst gar keine ab da an der Stelle und kümmert sich halt 0,0 drum. Jetzt, wenn wir die nächsten Jahre so ein bisschen betrachten und da bleiben wir mal im Hochwasserbereich noch mal kurz. Wir sehen jetzt die Entwicklung im Marketingbereich insbesondere. Also du hast jetzt auch angefangen, dir dein eigenes Team da aufzubauen. Ja. Braucht der Hochwasserschutz besseres Marketing im Allgemeinen? Oder warum hast du dich jetzt dazu entschlossen? Also ich glaube, du hast jetzt 2, 3 Marketingmitarbeiter bei dir fest angestellt. 3 Stück, das muss man sich mal reinziehen. Ein Team von 20 Leuten ist eigentlich, sage ich mal, 15% deiner Belegschaft besteht aus Marketingmitarbeitern. Ja. Das ist ein mutiger Schritt für einen Handwerker oder im Handwerksbereich,
sag ich mal. Ja, ich sag mal, das ist ja natürlich auch nicht so das typische Handwerk, weil wir halt auch das ganze deutschlandweit machen und die meisten Handwerker sind ja eher lokal unterwegs. Aber ich denke schon, dass ich mit Einfluss darauf nehmen kann, dass sich der Hochwasserschutz in Richtung Brandschutz entwickelt. Heißt also, es ist ja so gewesen, vor 50 Jahren hat jeder, wenn die Pfanne gebrannt hat, hat jeder Wasser drauf gekippt. So, das hat zu Bränden geführt in den Häusern. Heutzutage weiß jeder, dass man es nicht macht. Und heutzutage ist auch der Brandschutz ein größerer Markt als die Brandschadensanierung. Ja, weil einfach sehr viel getan wird in öffentlichen Gebäuden, in Einfamilienhäusern und sowas. Und im Hochhausschutz wird halt aktuell so gut wie gar nichts gemacht. Es gibt keine Regeln, es gibt keine Normen. Und ich denke, da will ich einfach auch ein Stück mit beitragen, dass auch die, dass die Leute, die betroffen oder indirekt betroffen sind, eben auch sehen, okay, da kann man was machen. Es ist nicht einfach nur, man ist machtlos und lässt das Wasser reinlaufen, sondern man kann sich schützen. Natürlich nicht gegen alles, aber man kann sich schützen, man kann Prävention betreiben. Und ich sehe es ja auch mit, gerade auch mit vielen Versicherungen, die greifen das Thema jetzt so langsam aber sicher auf, wo die sagen, okay, wir müssen dafür sorgen, dass der Hochwasserschutz Stück für Stück Einzug hält in die Gebäude, wo halt ein Starkregen zu einer Gefahr werden kann.
Gibt es da so ein Projekt, das ihr vielleicht auch begleitet habt in der Vergangenheit, wo du drüber sprechen darfst natürlich auch so ein Stück, wo du gemerkt hast, oh, das wundert mich jetzt, dass sie sich jetzt darum kümmern?
Ja, tatsächlich. Also ich habe aktuell ein Top-Secret-Projekt mit der RNV-Versicherung. Mhm. Aber wo ich öffentlich drüber reden kann, ist das Projekt, was ich aktuell mit der Bayerischen mache. Also die Versicherung heißt Die Bayerische, ist logischerweise auch eher in Bayern unterwegs, aber die haben erkannt, okay, wir müssen ein gewisses Budget bereithalten, damit unsere Versicherungsnehmer Prävention betreiben. Und die werden damit jetzt an den Markt gehen, damit sie sagen, okay, wir machen einfach mal 200 Euro, 300 Euro, 400 Euro Budget im Jahr für Prävention. Ja, das heißt, du zahlst für die Wohngebäudeversicherung, keine Ahnung, 1000 Euro im Jahr und kriegst dann 300 Euro Budget zur Verfügung gestellt, mit der du zum Beispiel uns rufen kannst, kannst sagen, okay, komm vorbei, guckt euch das an oder verschiedene Produkte dazu kaufen kannst. Und das ist natürlich nicht nur der Hochwasserschutz, sondern auch Brandschutz, Einbruchschutz, und so weiter und so fort. Also da ist schon ein Umdenken da, aber das, glaube ich, das wird lange dauern. Ein paar Jahre auf jeden Fall, bis das wirklich etabliert ist. Aber ich kann meinen Teil dazu beitragen.
Ja, das ist ja auch bei den Wohngebäudenversicherungen so. Eine Zeit lang war, glaube ich, alles einfach mit versichert. Jetzt sind Sachen mit rausgenommen.
Ja, absolut.
Bei
absolut,
den neuen
klar.
Verträgen. Und das merkt man ja auch dann so ein Stück weit, dass die Versicherungen das jetzt schon auf der Karte haben.
Ja.
Und da jetzt was getan wird. Was kannst du denn jemandem raten, der jetzt gerade neu anfängt beispielsweise als Handwerker, worauf er sich als erstes oder wenn man so ein Geschäft aufbauen möchte, jetzt sprich nicht allgemein von Hochwasserschutz, aber was wären so die ersten Schritte für dich im Marketing, wo du sagst, okay gut, das braucht man, um irgendwie auch ordentlich zu wachsen und auch wahrgenommen zu werden, weil als Neuhandwerker ist es unglaublich schwierig, glaube ich, wahrgenommen zu werden.
Ja, absolut. Ich glaube, es ist generell als Unternehmer sehr schwierig zu starten.
Ja.
Ich glaube, das Wichtigste ist, und das ist ein Ticken vor Marketing, ist die richtige Positionierung zu finden.
Mhm.
Heißt also zum Beispiel, so wie bei mir, ich hätte natürlich auch sagen können, okay, ich mache Beratung für Hausbesitzer zu allen möglichen Themen, ist aber, war nicht erstens war nicht meine Expertise, zweitens kannst du es relativ schwer kommunizieren und drittens sind natürlich auch, wenn du alle Hausbesitzer irgendwo als deine Zielgruppe hast, ist es eine viel zu hohe und große Zielgruppe. Das heißt also, ich würde mich immer erst, ich sag mal, ein bisschen spezialisieren. Zum Beispiel, wenn du jetzt Dachdecker bist und...
Dann machst du nur Flachdächer.
Sagen, einfacheres Beispiel. Sag mal, du bist Maler.
Ja.
So, du bist Maler und du hast zum Beispiel ein Händchen für, I don't know, Stuck. Naja, das ist okay.
Stuckateur.
Ist dann wieder Stuckateur. Sag mal, du kannst irgendeine besondere Technik, sag mal zum Beispiel hier so Wände, die machst du innerhalb von einer Stunde und alle anderen brauchen 3 Stunden. Und du magst es auch, weil das ist hier mit Tonstudio und Co. Und du willst praktisch, dass das sehr schön aussieht. Ja? Könntest du zum Beispiel sagen, okay, du spezialisierst dich erstmal darauf, zum Beispiel Tonstudios schön zu machen. Weil du bist ja meistens komplett alleine. Du hast keine Angestellten. Du kannst nicht so viel Kunden annehmen. Das heißt, du musst dich eh sehr begrenzen. Du kannst ja nicht am Tag 15 Kunden machen. Du kannst am Tag vielleicht einen Kunden machen. Ja, vielleicht auch ein bisschen weniger. Das heißt also, wenn du Maler bist, würde ich erstmal damit anfangen, was kann ich gut und was wird vielleicht auch gebraucht. Zum Beispiel Stück für Stück neue Tonstudios aufbauen und dafür sorgen, dass die Wände und die Decke so ausgestattet ist, dass es hier vom Schall her passt. Und dann kannst du das natürlich viel, viel einfacher auch kommunizieren, weil wenn du jetzt einem Kunden sagst, okay,
ich kann alles, ich kann draußen.
Genau, ich kann draußen, ich kann drin.
Ja.
Oder sag mal, du machst einfach nur eine Webseite und da steht drauf, ich bin Maler.
Maler für alles, ja.
So. Das sind gefühlt alle. Aber wenn du jetzt sagst, okay, ich bin Maler für Tonstudios, das kann nicht jeder. Da brauchst du ein bisschen Spezialisierung, da musst du dich mit Akustik auskennen, vielleicht auch ein paar Wischtechniken machen, die vielleicht helfen, die Akustik zu verbessern. Und das kannst du natürlich viel, viel einfacher auf deiner Webseite kommunizieren, in Videos kommunizieren, auf Flyern kommunizieren und vor allem auch, wenn jetzt jemand auf Google geht und sagt, okay, keine Ahnung, wen brauche ich, um mein Tonstudio einzurichten? Wie müssen die Wände aussehen? Wie muss die Decke aussehen? Und wenn du da 2, 3 gute Artikel drüber geschrieben hast, zum Beispiel du machst, keine Ahnung, irgendwie Eierkartons an die Decke, wirst du gefunden. Und dann kannst du das auch nutzen, damit die Leute sagen, okay, bevor ich das hier selber mache, ich habe hier einen Maler, der macht Akustiksachen, der macht Tonstudios, also let's go. Und so kannst du erstens natürlich sagen, okay, meine normale Malerstunde ist 50 Euro, aber da ich spezialisiert bin, nehme ich 100 Euro. Dafür mache ich es aber auch wirklich professionell und super. Das heißt also, du kannst deinen Stundenlohn auch ein bisschen selber bestimmen. Und du hast und du verzettelst dich nicht so. Weil oftmals ist ja, du musst Buchhaltung machen, du musst neue Kunden finden, du musst Marketing machen, du musst einen SEO-Artikel schreiben, musst ein Video machen und sowas. Und wenn du natürlich dich spezialisiert hast auf ein Gebiet, wird das alles einfacher, weil du, es ist dann für dich ganz klar, du kriegst eine Kundenanfrage, der Kunde sagt, ich brauche jemanden, der, keine Ahnung, meinen Keller neu streicht. Dann kannst du selber überlegen, okay, mache ich das jetzt oder mache ich es nicht? Aber eher würde ich dann sagen, okay, ich mache es nicht, das ist nicht mein Spezialgebiet. Ja, aber ich könnte es so machen, dass das Kinderzimmer komplett ruhig ist, zum Beispiel.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich sage immer in meinen Vorträgen Nische, Nische, Nische. Ohne Nische geht gar nichts.
Ja.
Weil sonst bist du, ich vergleiche das, wenn du ein neuer Instagram-Account beispielsweise aufbaust, was bei uns wirklich zu 80% der Fällen der Fall ist, wenn du einen neuen Instagram-Account aufbaust, dann stehen da Leute da und sagen, ja, okay, gut, hier, ich will jetzt der 100.000. Fitness-Influencer in Deutschland werden. Die haben alle schon ihre Positionierung und man glaubt, man fängt da gerade an.
Ja.
Also, wenn man sich selbstständig macht, fängt man ja gerade an, de facto,
ja.
In der Regel, ohne große Vorerfahrung. Vielleicht hat man mal in dem Bereich gearbeitet,
ja.
Sicherlich. Aber du stehst dann da und ja, okay, gut, wie willst du dich von anderen abgrenzen? Und das ist tatsächlich ein Problem und ein Fehler. Wenn du keine Nische rausgearbeitet hast, dann solltest du das machen. Und das gehört für mich auch schon zum Marketing so ein bisschen,
ja.
Positionierungsstrategie mit dazu, dass man das halt ordentlich macht. Und wenn man das dann seine Hausaufgaben gemacht hat, da an der Stelle und sich etabliert hat, dann ist der Rest eigentlich vermutlich genauso, wie es bei dir war, beziehungsweise ich weiß, dass es bei dir so war, hast du gesagt, hast okay, gut, ich setze jetzt den nächsten Stein drauf, ich setze jetzt den nächsten Stein genau. drauf, ich setze jetzt den nächsten Stein
genau,
drauf.
Genau, du kannst immer noch dann einen draufsetzen, weil, sag mal, wenn du dich jetzt zum Beispiel spezialisiert hast auf Tonstudios, kannst du immer noch sagen, okay, ich mache jetzt zum Beispiel, spezialisiere mich jetzt auf Akustik-Kinderzimmer, damit, wenn die Kinder im Kinderzimmer spielen, und du hast vielleicht ein bisschen dünnere Wände, dass du davon vielleicht nicht gestört wirst, ja, oder dass es nicht laut ist, weil du im Homeoffice bist und sowas, ja. Oder, genau, Homeoffice-Raum.
Ja.
Vielleicht auch so machen, dass er halt akustisch besser ausgestattet ist als vorher, ja. Also Akustik, da gibt es ja einige Möglichkeiten, was du da machen kannst, zum Beispiel. Und kannst natürlich dann Stück für Stück dich erweitern mit deiner Zielgruppe. so wie du auch Kapazität hast dann.
Ja, richtig. Aber wenn du eine Woche mit dem Verbundsystem machst, also die Außenfassaden dämmen und die andere Woche, ich sag mal, Stuckarbeiten, was manchmal auch noch Maler machen, weil es dann nicht so viele Stuckateure gibt, um ehrlich zu sein, dann ist es definitiv so ein Faktor, wo du dann sagen kannst, ja, okay, gut, du kannst dich ja im Nachgang immer noch nach außen erweitern.
Exakt.
Und genau das ist jetzt bei dir passiert, deswegen habe ich die Überleitung gemacht. Du hast jetzt gesagt, du willst dich erweitern, weil Hochwasserschutz ist sicherlich ein Thema, aber es gibt ja häufig dann noch ein Thema, bei dir wird angerufen, ich habe ein Problem, bei mir ist Wasser drin oder bei mir war Wasser drin, richtig? Ja,
immer. Also 90% der Kunden, die uns anrufen, hatten ein Problem. Ja. Es gibt sehr wenige, die einfach so aus Jux und Dollerei Hochwasserschutz kaufen. Also als Prävention zumindest.
Okay. Ja. Dann ist bei dir so gekommen, der Prozess hat sich auch ein bisschen gezogen, muss man dazu sagen, bei dir. Ne? Das war eine längere Geschichte.
Ja.
Ist nicht so leicht in Deutschland irgendetwas zu machen. Muss man auch mal einen Finger in die Wunde legen, leider.
Ja.
Ist so. Viele Regulatorien oder Regularien und so weiter und so fort. Dann bist du dahergegangen und hast gesagt, ja, okay, gut, ich möchte gerne eine Schadenssanierung Firma übernehmen.
Genau, das kam vor allem daher. Wir haben gerade so unsere neue Halle bezogen, haben uns dann irgendwann mal hingesetzt und haben uns so überlegt, okay, wie kommen wir vorher an unsere Kunden ran? Weil oftmals ist es so, die meisten, die bei uns Hochwasserschutz kaufen, hatten schon das dritte oder vierte Mal Wasser im Keller. Das heißt also schon 3-4 Mal wurde dieser Wasserschaden wieder beseitigt. Und dann sind wir halt drauf gekommen, okay, erstens, wir brauchen eine Filialstruktur, dass wir schneller beim Kunden sind. Weil wir haben auch sehr viele Kunden, die zum Beispiel nicht bei uns kaufen, weil sie aus Hamburg sind und wir sind aus Frankfurt. Obwohl wir das Ganze in deutschlandweit machen. Das heißt also, Nummer 1, wir bräuchten eigentlich eine Filiale in Hamburg, Berlin, München und so weiter und so fort, damit wir schneller beim Kunden sind. Und Nummer 2, wie schaffen wir das so, dass wir erstens nicht einfach irgendwo ins Blaue eine Filiale aufmachen, die dann im dümmsten Fall Verlust macht, sondern wie kriegen wir es hin, dass wir von Anfang an leichte Gewinne machen oder auf Null aufgehen und trotzdem ein Filialnetz aufbauen und im besten Fall natürlich auch so, dass wir leicht an unsere Kunden kommen. Und dann war es irgendwie dann sehr klar, aha, vor dem Hochwasserschutz ist die Sanierung, Wasserschadensanierung, auch das erste, zweite, dritte Mal. Plus, davon gibt es auch genug Firmen, die in ganz Deutschland verteilt sind. Heißt also, damit könnten wir uns auch ein Filialnetz aufbauen. Und dann haben wir natürlich zuerst geguckt, da wo die meisten Kunden sitzen. Und das ist halt in der Nähe vom Ahrtal und haben da dann eine Firma gefunden. Der Besitzer wollte verkaufen und wir haben jetzt die Firma gekauft.
Okay. Ist natürlich ein smarter Zug da an der Stelle. Ich gehe mal davon aus, dass ihr das ganze Thema genauso ausrollt oder ähnlich ausrollt wie beispielsweise beim Hochwasserschutz. Oder macht ihr jetzt was anders?
Nee, wir werden jetzt den Hochwasserschutz draufsatteln und die Sanierung draufsatteln. Das heißt also, hier in Maintal, wo wir sind, werden wir die Sanierung draufsatteln und werden in Düren dann den Hochwasserschutz draufsatteln, sodass wir uns leicht modifizieren in Richtung, wir sind nicht mehr nur die Hochwasserschutzprofis, sondern wir sind die, die kommen, den Schaden beseitigen und am Ende des Tages dafür sorgen, dass der Schaden nicht nochmal vorkommt.
Schöner Punkt an der Stelle. Das heißt, ganzheitlich einfach mal betrachtet, zumindest dort, wo die Leute, die beispielsweise die Tür aufmachen, dass du die dann halt eben komplett abfedern kannst, genau. Ein Stück. Ne?
Ja.
Was denkst du, wie lange, das hat ja jetzt schon, du hast ja jetzt seit 7 Jahren das Unternehmen, ja, das ist jetzt eine Zeit. Du hast ja jetzt keinen Schnellschuss gemacht oder sonst was, weil das ist ja auch häufig die Gefahr, dass man zu viel auf einmal will, dann sagt, ich bin junger Unternehmer, ich habe Ziele, ich möchte vorwärts kommen und so weiter und so fort.
Ja.
Erlebe ich auch relativ häufig, um ehrlich zu sein, dass ich viele Sachen auch nochmal über den Haufen schmeiße und so weiter. Aber wie hast du das dann gemacht, dass du gesagt hast, jetzt bin ich in der Situation, dass ich sagen kann, ja, genau an dem Punkt, wo ich jetzt stehe, macht das durchaus Sinn.
War jetzt vor allem der Punkt, weil ich auch Stück für Stück aus dem Tagesgeschäft rausgegangen bin, weil ich einfach gute Leute habe, die sich darum kümmern. Und das hat sich jetzt auch schon in den letzten Monaten abgezeichnet, dass ich jetzt per se keine Kunden mehr anrufe und berate. Das mache ich zwar ab und zu auch. Ich war jetzt am Wochenende auch wieder auf der Messe, auch um Kundenkontakt ein bisschen zu pflegen und auch um zu sehen, was umtreibt unsere Kunden. Aber das war eigentlich der erste Punkt, war, okay, ich muss mich so langsam aus dem Geschäft verabschieden und wie man es oft so schön sagt, am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen arbeiten, damit wir halt einfach schneller vorankommen. Und dann habe ich unter anderem auch jetzt angefangen, mehr Videos zu machen, habe es auch als Fokus gesehen und habe aber auch gleichzeitig geschaut und sondiert, wo gibt es Firmen, die wir erwerben könnten, so dass es bei uns halt mit reinpasst.
Ja, das sind ja auch Entwicklungen, die nicht aufzuhalten sind, sage ich ganz ehrlich. Wir sehen ja viele, wir arbeiten auch mit einer Gruppe zusammen beispielsweise, die kauft auch regelmäßig Firmen auf. Das ist ja auch eine Entwicklung im Markt drin. Lass uns vielleicht das auch nochmal aus einer Übernahmesicht kurz schildern oder sehen da an der Stelle. Dieser Prozess, der da angestoßen wird, da gibt es ja unglaublich viele, die sich momentan da mit den Themen, mit der Übernahme beschäftigen. Siehst du das Ganze eher kritisch, dass du sagst, ja, okay, gut, die ganzen kleinen Handwerksbetriebe sind jetzt im Prinzip bei größeren Betrieben. Ich spreche jetzt mal, der bekannteste wahrscheinlich in Deutschland ist die, HPM, ne, die Hanseatische oder keine Ahnung. Oh. Das ist jetzt peinlich da an der Stelle, aber ich glaube, jeder weiß, was ich meine, die in Hamburg sitzen, da gibt es so eine Unternehmensgruppe,
die kaufen
Handwerksfirmen auf. Siehst du das eher als problematisch an oder siehst du es als gut fürs Handwerk an? Aus deiner Sicht mal.
Es ist weder noch. Ich glaube, es wird wahrscheinlich Folgendes passieren. Das sieht man auch gerade in der Sanierung. Die größeren Firmen, die permanent nur kaufen, sind irgendwann an dem Punkt, wo der Einzige, der was zu sagen hat, der Investor ist. Und an dem Punkt geht es meistens bergab. Weil dann ist der Fokus zu sehr darauf, jeden einzelnen Cent irgendwie rauszupressen, was dann wiederum dazu führt, dass, sagen wir mal, du hast eine größere Übernahme gemacht und du machst das jetzt alles unter dem Namen, keine Ahnung, The Home Company und hast jetzt in Frankfurt, München, Berlin und sowas, hast du überall Standorte. Wenn du es zu sehr übertreibst, das heißt, du stellst Leute ein, die vielleicht auch sehr günstig eingestellt werden, damit du mehr Profit machst, du machst dann vielleicht auch irgendwann Preiserhöhungen und hast gleichzeitig auch noch schlechte Leute eingestellt. Du lässt es alles vielleicht ein bisschen schleifen, weil der Investor am Ende des Tages sagt, Hauptsache, es kommt Geld rein. Dann ergeben sich wiederum Chancen für kleinere Handwerksbetriebe oder für die, die sich gerade selbstständig machen wollen, die sagen, nee, mache ich genau andersrum. Und zwar, ich bezahle meine Leute gut, ich nehme einen fairen Preis für meine Dienstleistung. Und am Ende des Tages ist der Kunde happy. Mhm. Weil das können, gerade auch in Deutschland, viele große Firmen, sagen wir mal eine große Firma, die kundenorientiert handelt.
Ich kann dir auf jeden Fall sagen, was nicht macht. Und davon gibt es zahlreiche. Ja,
genau, richtig. An der Stelle. Und das machen kleinere Handwerksbetriebe halt besser oder generell kleinere Firmen machen das besser. Ja. Weil der Gründer halt noch ein Auge drauf hat und das versuche ich auch beizubehalten, dass ich halt, ich bin zwar schon aus dem Geschäft raus, aber ich versuche immer noch zu schauen und ich lese auch regelmäßig die E-Mails, die reinkommen und wenn ich sehe, da ist irgendwo was nicht richtig, ein Kunde wurde vielleicht falsch behandelt, dann reagiere ich halt auch. Und ich denke, das ist immer noch der Vorteil der kleineren und den sollten sie sich auch beibehalten und auch verteidigen, dass es halt eben nicht nur um Geld geht. Klar, jeder will gut verdienen und sich auch was leisten können, aber dass halt eben auch eher der Kundennutzen in den Fokus gestellt wird und nicht das Geld.
Lass uns da, also eine Sache mag ich vorweg sagen, ne? Das hast du auch so ein Stück weit vielleicht nicht gesagt, aber gemeint, so kenne ich dich zumindest, da sind nicht alle schlecht, das muss man ja auch erstmal sagen, von den, ich sag mal, Philipp Mecklenburg heißt diese große Gruppe, ja, okay. So. Das ist auch alles okay soweit. Ich glaube, dass das zum einen ein Vorteil ist, dass da noch so drauf geschaut wird. Zum anderen ist es aber auch vielleicht so ein Nachteil, dass man versucht, vielen Leuten alles recht zu machen. Gerade als Unternehmer, dessen Baby das ist, und dann frisst man manchmal Kröten, die man eigentlich gar nicht fressen müsste, aber ja, man macht es aus Kulanz heraus und so weiter und so fort. Ich glaube, da ist so eine Waage so zwischendrin, so ein Mittelding. Das ist, glaube ich, immer ganz gut, aber das sollte man ja selbst so für sich entscheiden können, wo lege ich meinen Wert drauf und Fokus drauf. Welches Service-Level bringe ich an und wo drücke ich mein Auge zu und wo ziehe ich es mal durch? Aber ich glaube, das macht ohnehin schon jeder für sich selbst, wie es am besten funktioniert.
Ja, ja, absolut, absolut. Also ich denke schon, dass die Übernahmen, also erstens, die Übernahmen sind wahrscheinlich auch notwendig.
Ja, sonst wird es viele nicht mehr geben.
Genau, weil ansonsten machen hier einfach reihenweise Maler, Dachdecker, SHK da einfach zu.
Ja, Elektro, alle.
Und keiner übernimmt's. Und die Leute haben dann vielleicht keinen Job mehr, müssen irgendwo anders hin. Und dann ist halt auch die Frage, okay, die neuen Firmen, wenn du jetzt in eine neue Firma wechselst, will der Chef überhaupt wachsen? Will er überhaupt Leute einstellen? Merkt das vielleicht zu spät? Ist man vielleicht als SRKler, Maler vielleicht auch mal ein halbes Jahr arbeitslos oder ein Jahr arbeitslos, was eigentlich nicht sein muss? Wenn die Firmen übernommen werden, ist natürlich erstmal gut. Die Plätze bleiben, die Arbeitsplätze bleiben wahrscheinlich bestehen. Man kann weitermachen. Und wir haben ja auch das Problem, dass zu viele Leute in den nächsten 10 Jahren verkaufen wollen und zu wenig kaufen werden. Ja.
Ja, mit ziemlicher Sicherheit, gerade insbesondere diese kleinen Unternehmen.
Genau, richtig.
Warte, lass mich mal überlegen. Ich habe diese Woche ein Gespräch gehabt mit jemandem, der hat mir erzählt, eine 4-Mann-Firma wurde für, und das Real Talk an der Stelle, wurde für 20.000 Euro verkauft.
Ja.
Mit Inventar.
Ja.
Also die Leute sind froh teilweise, wenn sie überhaupt jemanden bekommen.
Tatsächlich ist es auch so, ja,
das
genau.
Das ist viel zu wenig, was, also nur wenn man Mitarbeiter beispielsweise heutzutage, Personalverwaltung oder sowas, wenn die Mitarbeiter einen Mitarbeiter vermitteln, dann nehmen die heutzutage ein Drittel des Jahresgehalts. Also nur mal so als Hinweis da an der Stelle.
Ich hatte geisteskrank. Ich hatte da auch eine Firma, die wurde mir zum Kauf angeboten für 150.000 Euro. Die hatten aber auch 15 Leute oder sowas und 700.000 Euro Umsatz oder so, weil sie halt auch einfach nicht profitabel waren. Ja, und wenn sie nicht profitabel sind, kauft es gefühlt halt nie oder du kriegst die Firma so gut wie nicht los. Und oftmals ist ja auch das Problem, auch SHK, Maler und Co. Viele sind nicht so richtig profitabel, vielleicht 5% Umsatzrendite, 10% Umsatzrendite. Und die Firmen werden dann oftmals für ein Apfel und ein Ei verkauft, dann leider, ja.
Aber so ist es heutzutage, David.
Ja.
Also da können wir uns im Kreise drehen, können sagen, was wir wollen, aber ich glaube, und das ist das Schöne an dir, finde ich, du hast das erkannt und hast gesehen, da ist eine Nische.
Ja.
Und die hast du auch jetzt, da seid ihr jetzt deutschlandweit unter den Top. Hochwasserschutz meine ich jetzt mal speziell.
Boah, ich würde sagen, wir sind jetzt schon, es gibt jetzt nicht mehr, ich weiß es nicht 100%, aber ich glaube, es gibt nicht mehr so viele, die über uns stehen. Vielleicht eine Firma.
Ja.
Ich würde sagen, wir sind entweder Platz 1 oder Platz 2.
Ja, crazy, ne? Also Top 2 innerhalb von 7 Jahren von Zero to Number 1, sag ich mal, oder Number 2, ist auch egal.
Ja.
Aber das ist schon, ja, ist heftig. Und diese Entwicklung, wenn man das so ein bisschen im Auge behält, dann hat das Handwerk gerade unglaublich viele Chancen für jeden parat,
ja,
hat ein unglaubliches Potenzial. Für uns kann es nur recht sein, sage ich auch ganz ehrlich, wie ja, die Entwicklung gerade sind, also gerade für uns im Social-Media-Bereich, ne, oder jetzt auch Automatisierung, was wir jetzt auch neu anstoßen, ist es für uns ein super, super Zeitpunkt gerade, weil jeder sucht einen Menschen oder möchte seine Arbeit effizienter gestalten, weil keine Menschen da sind.
Ja.
Und das sehe ich einfach, jeder, der ins Handwerk geht zurzeit, Handwerk hat goldenen Boden und ich ärgere mich persönlich, dass ich da nicht reingegangen bin.
Das wird auch noch mehr, 100%.
100%. Ja. David, hast du noch irgendwas, worüber du quatschen willst?
Du hast ja vorhin gesagt, okay, was könnte man machen, gerade jetzt, wenn man neu anfängt? Eine kleine Firma kaufen. Auch wenn es oftmals ein sehr erschreckender, also wenn man, auch wenn man sich erstmal davor vielleicht fürchtet, weil man hat keine Ahnung, man hat noch keine Firma geleitet und sowas, man hat vielleicht auch nur Erfahrung in seinem Handwerk, aber es gibt sehr, 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 sehr viele kleine Firmen, da spreche ich jetzt klein, meine ich jetzt so, ich sag mal unter 1 Million Umsatz mit 2, 3, 4 Leuten vielleicht, die eben überhaupt keinen Nachfolger finden. Die Firma wird weder verkauft, weil sie zu klein ist für die Großen, und wenn sie zu klein ist für die Großen, die so ab 2, 3, 4 Millionen Umsatz kaufen, dann wird die Firma an niemanden verkauft. Die macht einfach dann zu.
Ja.
Im besten Fall hat man einen Mitarbeiter, der es übernimmt, der sagt, okay, ich mach das. Aber wenn selbst der nicht da ist, dann kann man mit den eigentlichen Firmeninhabern, glaube ich, sehr, sehr gute Deals machen, die am Ende des Tages für beide ein gangbarer Weg sind. Zum Beispiel, Firma macht 500.000 Euro Umsatz, Malerbetrieb hat vielleicht, keine Ahnung, 50.000 Euro Gewinn. Das wäre normalerweise, wenn du es regulär kaufen würdest, 100.000 Euro. Von mir aus, wenn es richtig gut läuft, 200.000 Euro würdest du für die Firma bezahlen. So, du bist neu, hast Malerlehre hinter dir, hast vielleicht noch 1, 2 Jahre Erfahrung, sagst, okay, hier Karl-Heinz, der Inhaber der Firma, was hältst du davon, wenn ich keinen Kredit aufnehmen muss und ich dir einfach die nächsten 5 oder 6 Jahre einfach anstatt 50.000 Euro Gewinn 30.000 Euro Gewinn gebe, so dass du als Käufer ein bisschen mehr leben kannst und der Verkäufer eben auch ein bisschen mehr Geld bekommt, als er eigentlich bekommen würde. So, dann hast du für beide einen guten Deal gemacht. Du hast eine eigene Firma, du musst nicht von null starten. Du kannst aber dich in ein gemachtes Nest setzen und das im besten Fall ausbauen. Was viel, viel einfacher ist. Weil du schon eine Marke hast und eine Bekanntschaft.
Reputation, definitiv, ja.
Genau, also das ist definitiv, das würde ich auf jeden Fall auch vielen Gründern empfehlen, gerade auch im Handwerk.
Ja.
Die Firmen übernehmen, wo die Großen nicht drangehen.
Ja. Cool. Ja, David, danke dir. Wir haben ein bisschen über Marketing gequatscht, über deine Geschichte. Ich fand's wie immer sehr aufschlussreich mit dir. Und euch da draußen ganz viel Erfolg bei allem, was ihr umsetzt. Und SEO ist kein Schwachsinn. SEO, also Search Engine Optimization auf Englisch. Genau. Suchmaschinenoptimierung. Ist kein Schwachsinn, genauso wie Social Media euch auch sehr viel weitergebracht hat, muss man auch nochmal sagen.
Voll.
Das sind alles Sachen, die man machen kann. Und vergesst das Marketing nicht, vergesst eure ganzen Themen da rundherum nicht. Und ja, wie gesagt, lieben Dank. War eine Freude mit dir zusammen und alles Gute dir weiterhin.
Danke.